Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Eine weitere Folge FC Podcast hier bei Sky, zu der ich euch, liebe Community, herzlich begrüßen darf. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass Lars Werner heute mit dabei ist, unser Gast, Chefreporter beim Kölner Stadtanzeiger, schon seit, ich glaube, rund 10 Jahren und schon viel, viel länger treuer Begleiter des ersten FC Köln mit Expertise, mit dem fachlichen Blick, sicherlich auch hier und da mit ein bisschen mehr Herzblut, aber auf jeden Fall absolut dabei und auch hinter den Kulissen mit einem ganz wachen Ohr. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf seine Expertise zum FC in der heutigen Folge. Und natürlich ein herzliches Hallo, lieber Marlon, auch an dich.
Danke, danke. Ich danke für die Einladung.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir nehmen jetzt hier am Montag auf. Das FC-Spiel liegt noch so ein bisschen dem ein oder anderen FC-Fan schwer im Magen, liegt aber rein zeitlich schon 3 Tage zurück. Wie hast du es erlebt, Lars? Direkt mal die Frage an dich. Die 0-2 Niederlage in Augsburg.
So, wolltest genau, du den FC noch ein Tor schenken?
Das finde ich gut. Ja, ich wollte eben noch ein, aber nützt nichts. Also 0-2 in Augsburg, die nächste Niederlage, 2 Punkte vom Relegationsrang, also Alarmstufe rot, und der FC-Auftritt hat dir wie gefallen, Lars?
Da muss man, kann man nur sagen, absolut enttäuschend. Vielleicht auch ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Überraschend schlecht, weil ich meine, das Spiel gegen Heidenheim, das war ja von beiden Mannschaften ein gutes Fußballspiel. Da hat der FC auch eine gute Leistung geboten. Wir erinnern uns alle noch an das Traumtor von Ragnar Ache halt. Ich dachte, das würde so ein bisschen mehr Zuversicht und Selbstbewusstsein geben. Das war ja dann am Freitag überhaupt nicht der Fall. Der FC hat immer wieder gezeigt, dass er sich halt schwer tut, wenn dem FC der Ball überlassen wird. Das war dann doch schon ideenlos, teilweise auch blutleer. Fast schon ein bisschen erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht so damit gerechnet, wie gesagt. Ich dachte, dass da wirklich eine andere Leistung käme. Augsburg hat auch nicht die, hat ja auch keine sensationelle Leistung gebracht. Es war einfach auch wirklich auch ein langweiliges Fußballspiel über weite Strecken. Da musste man schon Fan sein oder beruflich irgendwie involviert sein, um da die ganze Zeit irgendwie wachsam drauf zu gucken, sage ich jetzt mal. Also ja, das war natürlich nichts. Ja, auch, ich meine, klar, am Ende wäre vielleicht sogar noch der Ausgleich möglich gewesen. Ja, wir erinnern uns an die Chance noch kurz vor Schluss, bevor der FC dann das 0-2 dann kassiert in der Nachspielzeit. Aber es war halt nichts. Ne?
Gehe ich voll mit, wenn ich kurz direkt reingehen darf. Ich finde, es war ein typisches Spiel von zwei Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, ohne ja große explosionsartige, tolle Momente, nur dass der FCA halt irgendwo kaltschnäuziger war, in den richtigen Momenten halt die Tore erzielt. Und das ist das, was dem FC, glaube ich, gerade so ein bisschen fehlt, ne? In den richtigen Momenten vielleicht auch die Tore zu machen, in den richtigen Momenten vielleicht auch mal ein Spiel zuzumachen. Lars hat es ja gerade auch gesagt, Woche vorher gegen gegen Hoffenheim, hast du so ein tolles Fußballspiel erlebt, ne, wo du zwar auch nicht als Gewinner vom Platz gehst, aber wo du zumindest mal irgendwie sagst, boah, die Mannschaft kann mit jeder anderen Mannschaft mithalten, die spielen ordentlichen Ball, die schießen geile Tore, ne, und dann bricht das wieder eine Woche später wie so ein Kartenhaus ineinander zusammen. Das ist ja extrem schade, aber halt auch gefährlich, ne? Mit Blick auf die Tabelle wird es jetzt hauchzart mittlerweile.
Ja, absolut richtig. Und ich habe zu dem, was ihr sagt, was Schönes gefunden bei den Kollegen vom Kicker. Die haben von Kölns Foul-Tiefstwert gesprochen beziehungsweise darüber geschrieben. Und zwar ist es so, die DFL führt den FC mit den wenigsten am Gegner begangenen Fouls der ganzen Liga. 185 Mal schritt der Unparteiische ein, Foul-Spitzenreiter. Hoffenheim wurde 313 Mal für einen Foul am Gegner zurückgepfiffen. Und so ein bisschen in die Richtung geht ja auch das, was Luca Waldschmidt kurz nach dem Spiel sagte in Augsburg. Er sagte, wir sind vom Gefühl her über 90 Minuten nicht im Spiel angekommen. Und jetzt ist es ja überhaupt nicht das Thema, dass man den FC dazu animieren will, mehr zu faulen. Es soll ja kein Aktionismus sein, jetzt irgendwie immer mal wieder drüber zu hauen, nur um zu zeigen, wir sind physisch noch da. Es geht nur darum, hier und da mal mit Köpfchen auch ein taktisches Foul vielleicht mehr einzubinden, den Spielfluss des Gegners zu stören, einfach ein bisschen Körperlichkeit auch ins Spiel zu bringen, gerade im Abstiegskampf, gerade gegen Gegner, die dir vielleicht auch überlegen sind, und gerade auch gegen Mannschaften, die du vom Papier her ja, was heißt schlagen solltest, aber wo du auch gerne mal einen Punkt mitnehmen kannst, das wäre jetzt auch nicht utopisch gewesen, das in Augsburg zu tun. Und wenn du da eben keine Körperlichkeit hast, und das ist nun mal eben aus dieser Foul-Statistik schon auch gut herauszulesen, gut herauszuspüren, dann läuft da eben auch grundlegend was schief. Denn wenn du da in dieser Tabelle Letzter bist, dann hast du einfach per se ein Stück weit zu wenig Körperlichkeit im ein oder anderen Spiel. Das schlägt sich dann auch auf die Ergebnisse nieder. Ich sag nur 2 Siege aus den letzten 15 Spielen. Das ist ja auch das, worüber wir reden. Und deswegen da vielleicht nochmal an euch beide auch die Frage, inwiefern ist das auch, ja, Statistiken sind Schall und Rauch, aber zumindest mal so ein Signal in die Richtung, dass man da vielleicht schon auch einen Anpack hat und das nicht einfach so laufen lassen sollte, sondern vielleicht auch einfach mal dazwischen haut, wenn es nicht läuft, sich ins Spiel zurückfightet, wie so ein, ich sag mal, Regionalligist gegen den Bundesligisten in der ersten Pokalrunde.
Ich meine, du hast gerade Luca Waldschmidt erwähnt, der darf er gerne auch bei sich selbst anfangen, finde ich. Er hat ja nun oft genug beklagt, dass er keine Chance bekommt. Jetzt hat er in Augsburg halt die Chance bekommen vom Beginn an und da erwarte ich dann halt auch einfach mehr. Da erwarte ich auch von einem Marius Bülter mehr, muss man auch sagen. Das waren halt ja fast Totalausfälle. Marius Bülter hat dann auch noch beim 0:1 noch Geleitschutz geboten. Man kann natürlich nicht in jedem Spiel glänzen, das ist mir auch klar. Ja? Aber da erwarte ich dann doch schon von gestandenen Bundesliga-Profis dann halt auch deutlich mehr. Halt vorne mit Ragnar Ache, an sich ist man da ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Klar, ich weiß auch, die haben momentan 8 Verletzte oder hatten zumindest, jetzt sind ja wieder welche seit heute wieder ins Training eingestiegen. Es gibt da ein paar Defizite, klar, aber da erwarte ich dann halt auch einfach mehr. Ne?
Gehe ich voll mit. Um aufs Körperliche noch mal ein bisschen einzugehen, weil du das ja auch gerade noch angesprochen hattest. Ich glaube, du hast ja auch schon von Aktionismus gesprochen, das wäre das Falsche, ne? Aber ich glaube, in den richtigen Momenten diese Zeichen zu setzen, das ist vielleicht so ein bisschen der Clou, ja? Dass bestimmte Spieler, Führungsspieler auch wissen, wann ziehe ich mal ein, wann halte ich mal ein, wann ziehe ich mal eine taktische gelbe Karte, wann bin ich mal ein bisschen eklig, auch dieses ganze Geplänkel, was es im Strafraum manchmal gibt. Also, wenn ich mir jetzt Kollege Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund ansehe, der sammelt fleißig Geld Karten in den letzten Wochen, aber irgendwie auch clever genug, ne? Weil meistens kriegt er ja dann...
Also gegen Bayern hätte er auch da nach
hätte rot kriegen müssen, hätte rot kriegen müssen, absolut sind wir uns alle einig, aber nichtsdestotrotz, gut, hat er ein bisschen Glück, aber trotzdem mir fehlt, ich glaube vom Sinn her, versteht ihr, was ich meine, so ein bisschen manchmal dann schon so diese gesunde Härte, ja, dann auch mal eine eklige gelbe Karte hier, eine eklige da mal einhalten, da mal ein bisschen eklig sein, das müssen sie vielleicht noch ein bisschen dazulernen. Wir hatten das Thema, glaube ich, letztens auf einer Pressekonferenz, da hat Lukas Kwasniok das ja auch ins Land der Fabeln verwiesen und hat gesagt, also sorry, wenn es nur noch um Treten geht oder so, da kann der Spieler sofort seine Sachen packen und wieder in die Kabine gehen. Sowas will ich im Training nicht sehen, das verstehe ich auch. Aber so ein bisschen diese Cleverness manchmal in den bestimmten Situationen, da finde ich doch, könnten sie vielleicht eine Schippe drauflegen, meine Meinung.
Das ist, glaube ich, unwidersprochen, ne? Also das ist einfach ein bisschen zu wenig. Wie du gesagt, ich habe gerade die Statistik erwähnt. Das sind Basics, da muss mehr kommen. Eigentlich hat man ja auch so zum Teil solche Spieler. Ich erinnere jetzt zum Beispiel auch so einen Tom Kraus, der kann ja eigentlich auch, oder Martel, das sind ja auch Spieler, die halt das eigentlich auch beherrschen halt. Und ich finde, da müssen halt andere auch ein bisschen mitziehen halt. Also das ist nicht zu viel verlangt, das sind Basics, ja. Also vor allem im Abstiegskampf, ja.
Eben, sehe ich genauso. Also wenn ich da, wo dann, ja, und dass Mannschaften, die vielleicht einen super Ball spielen, wie der FC Bayern oder Leipzig oder vielleicht auch noch in Abstrichen Borussia Dortmund, da jetzt nicht ganz oben in dieser Rangliste stehen, das kann ich auch nachvollziehen, die müssen vielleicht gar nicht so viel faulen, ne, aber gerade so die Vereine unten sollten vielleicht hin und wieder, finde ich, auch mal ein bisschen ekliger noch sein dürfen. Aber wie gesagt, daran lag es, glaube ich, jetzt nicht ausschlaggebend, dass der FC in Augsburg verloren hat, sondern da sind natürlich ganz andere Indikatoren noch entscheidend. Qualität, Offensivspiel, Verteidigen. Das hat dann auch nicht viel mit nur mit Faulen zu tun, sondern einfach auch mit Qualität, glaube ich.
Jein, also wenn wir jetzt mal nur auf das Spiel in Augsburg eingehen, da hat Augsburg fast 4-mal so viel Fouls gezogen. Ich sage extra gezogen wie der 1. FC Köln. Also
schon widerlegst du mich, ja?
Ja, in dem Fall schon. Und auch das Führungstor, wenn man mal guckt, dass Banks, der ja da vorgelegt hat, mehr oder weniger frei durchlaufen kann, da kommt keiner in den Zweikampf. Und das ist ja eben auch genau der Punkt, wenn du in den Zweikampf nicht kommst, um den ballführenden Spieler dann adäquat vom Ball zu trennen, dann mach's halt mit einem Foul. Aber wenn weder das eine noch das andere passiert und der kann da eben frei durchlaufen und den Ball entsprechend zum Führungstreffer für die Augsburger auflegen, dann ist es gerade an der Stelle doch etwas, was man vielleicht mal ein bisschen intensiver dann auch besprechen sollte, damit das nicht Einzug hält. Und die gegnerischen Spieler eben ohne körperliche Bedrängnis oder eben auch ohne dieses taktische Foul in Zukunft öfter mal den FC-Strafraum brennen dürfen. Also das ist ja was ganz Konkretes, was du da auch nehmen kannst, um zu veranschaulichen, wo es eben auch hinkt. Also in Summe hast du natürlich recht, Marlon, ist es immer das große Ganze. Es sind viele Faktoren, warum du am Ende als Verlierer vom Feld gehst. Wenn du einfach die klar fußballerisch bessere Mannschaft bist, dann brauchst du diese Foul-Thematik überhaupt nicht rausholen. Dann erledigst du das eben mit tollem Ballspiel und mit diesen schönen Dingen. Aber wenn das eben gerade mal nicht reicht oder du merkst, du kommst ins Spiel nicht rein, ne, wie eben man Waldschmidt äußerte nach dem Spiel, dann kannst du genau solche Dinge mal nehmen, um mal wirklich handwerklich zu werden und sagen, okay, komm, hier setzen wir jetzt mal an. Weil das darf nun mal wirklich nicht in der Bundesliga passieren, bei aller Liebe.
Lars, welche Schlüsse würdest du als Lukas Kwasniok aus diesem Spiel ziehen? Das würde mich mal interessieren.
Also die Situation ist natürlich ernst, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Trend ist wirklich besorgniserregend, muss man schon ganz klar so sagen. Es war aber auch nicht so, dass alles schlecht war in den letzten Wochen. Ja? Also da waren da schon einige auch ordentliche Leistungen, da hat man sich aber auch für Aufwand und Ertrag stimmten oftmals nicht. Also, weil klar gibt's auch Statistiken, was Läufe, intensive Läufe angeht und so weiter, da ist der FC ja gar nicht so schlecht, wenn du jetzt gerade schon die Foul-Statistik erwähnt hast, aber was das andere angeht. Also der Aufwand des FC ist oftmals enorm, aber der Ertrag ist halt deutlich zu niedrig ausgefallen, deutlich zu klein ausgefallen. Ich finde auch Lukas Kwasniok, was er immer noch nicht geschafft hat, ist es wirklich mal einen funktionierenden Stamm zu finden in dieser Saison halt, ja. Es wird halt permanent rotiert, klar, es gibt Verletzungssorgen, da muss natürlich manchmal auch einiges verändert werden, das ist mir schon klar, aber auch davor, wo es nicht so war, ich finde, es muss halt irgendwann auch mal einen Stamm geben, dass man... Viele Spieler wissen nicht so richtig, woran sie sind, ja, ob sie nun spielen. Manchmal wissen sie noch nicht mal gar nicht, ob sie im Kader sind, ja, oder sowas halt. Das ist mir ein bisschen zu flatterhaft. Ich habe auch so das Gefühl, dass der Trainer einfach immer zu viel Experimente oder zu viel im Kopf hat, ja. Also manchmal ist vielleicht die einfachere Lösung vielleicht dann auch mal die angebrachtere im Überlebenskampf. Und da sind wir ja mittlerweile angekommen in der Bundesliga, ja. Zu viele Ideen. Vielleicht überfordert er da meiner Meinung nach auch manchmal die Mannschaft ein bisschen so mit. Es wird dauernd umgestellt. Klar, ich sag's ja auch, manchmal ist es halt so, wenn du halt Verletzungen hast, dann musst du was ändern. Ist ja zwangsläufig. Aber auch wenn es keine gab, ist mir da zu viel, es ist zu wenig eingespielt halt, also das Ganze halt, ja. Und jetzt hast du halt drei Spiele vor der Brust und ich glaube, man muss sie auch so als Dreierpack sehen, ja. Also du hast jetzt klar das Spiel gegen Dortmund in Hamburg und dann natürlich das Derby gegen München-Gladbach und da muss jetzt was passieren, ja. Mit Lukas Kwasniok, da bin ich auch der Meinung, da kommen wir ja vielleicht noch gleich zu. Also es gibt ja schon die Stimmen, die fordern halt, man hätte sich spätestens jetzt vom Trainer trennen sollen. Den Zeitpunkt sehe ich momentan nicht, ja. Aber in diesen drei Spielen bis zur Länderspielpause, dann haben wir ja einen kleinen Break. Da muss jetzt was passieren, da müssen jetzt auch die Punkte kommen. Es ist auch möglich in diesen drei Spielen, meiner Meinung nach, auch schon am Samstag gegen Dortmund. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man gegen Dortmund was heißt. Viele sagen, ja, was fantasierst du jetzt halt? Die haben gegen Dortmund keine Chance. Sehe ich jetzt nicht ganz so. Dortmund hat auch gewisse Probleme. Die Meisterschaft ist weg bei 11 Punkten Rückstand halt. Du hast das Bergamo-Spiel ja auch noch kurz in den Knochen gehabt. Denk an das Hinspiel. Da haben sie in der 6. Minute der Nachspielzeit erst in Dortmund verloren, in Unterzahl auch noch, nach der schlimmen Verletzung von Timo Hübers. Ja, dann beim HSV, klar, der ist relativ heimstark, aber auch da kannst du was reißen. Und sorry, das Derby gegen Gladbach, das musst du einfach gewinnen. Gladbach ist jetzt wirklich nicht stark, weiß Gott, nicht stark in dieser Saison. Ja, hat große Probleme halt auch. Und das musst du reißen. Ja, und wenn das aber nicht gelingen sollte, dann kann ich mir vorstellen, und auch die Aussagen gehen ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Wir haben gestern halt nochmal mit Ulf Sobeck, dem FC-Vizepräsidenten, gesprochen. Da haben wir nochmal gefragt, wie ist denn jetzt der Stand? Weil du merkst ja, die Stimmen, die Kritik, die werden halt immer größer halt, dass es da vielleicht auch eine Veränderung geben könnte oder müsste auf der Trainerbank. Ulf Sobeck, also auch der Vorstand, ich sage jetzt einfach mal der Vorstand, Thomas Kessler auch als Sportgeschäftsführer, die sprechen halt Lukas Kwasniok das Vertrauen aus, finde ich auch richtig in der Situation. Allerdings hast du auch gemerkt, so die Zwischentöne machen es halt auch so ein bisschen dann halt. Es war auch nicht das hundertprozentige Vertrauen, da ist eine Hintertür gelassen worden. Also das heißt für mich, man bewertet das wahrscheinlich nach diesen 3 Spielen dann neu. Und falls dann es nicht so gelaufen ist, wie man sich das halt vorstellt, dann ist ja auch noch Zeit da, was zu ändern, sage ich jetzt mal so. Es ist ja noch nicht, der FC hat 24 Punkte. Er hat es noch in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Man ist da nicht abgeschlagen momentan, ja. Auch wenn einiges natürlich der Trend in die falsche Richtung geht. Also man kann da noch was korrigieren.
Ja, du hast, Cedric, ganz kurz, wenn ich darf, sehr schön zum nächsten Thema eigentlich übergeleitet, finde ich, ne, Lukas Kwasniok. Ich sehe es genauso wie du. Ich habe mich ja letzte Woche hier sehr stark hinter ihn gestellt. Viele haben das kritisiert. Ich stehe aber nach wie vor zu dem, was ich gesagt habe, bin ich ganz ehrlich, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass er der richtige Trainer für den ersten FC Köln ist und sein kann. Und ich auch glaube, dass er die Kurve kriegen wird. Du hast ja auch gerade die Verletzungsproblematik nochmal angesprochen. Ich finde, die darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, gerade in der Defensive, wie viel er da immer wieder umstellen muss und immer wieder was neu machen musste. Da kannst du dich halt zumindest in der Defensive auch nicht so richtig einspielen. Ne? Ich finde schon, dass man das in die Bewertung mit einfließen lassen muss. Auf der anderen Seite bin ich auch bei dir. Man kann ihn natürlich dafür kritisieren, was passiert davor im Mittelfeld, in der Offensive. Da hätte man vielleicht schon den ein oder anderen Stamm etwas mehr öfter bringen können und vielleicht auch wirklich die gleichen Spieler dann in einer anderen Regelmäßigkeit, glaube ich, von Beginn an einsetzen dürfen, wo wir gleich auch wieder beim Thema Said Elmala natürlich sein werden. Aber das ist nochmal was anderes. Nein, und deswegen, ich stehe ganz klar auch dahinter und ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist, ihm das Vertrauen jetzt auszusprechen, weiterzugehen. Aber er muss sich natürlich jetzt auch beweisen. Ne? Er muss jetzt natürlich auch zeigen, dass er in diesen Spielen liefert und das sind schon irgendwo kleine Endspiele, nicht nur für ihn, auch für den FC, weil wenn du dich nach diesen 3 Spielen natürlich auf einem Abstiegsplatz wiederfinden würdest, dann wird es irgendwann noch richtig schwierig, weil so viele Spiele hast du dann auch nicht mehr. Ne? Also wir haben jetzt auch März und wir wissen alle, Mitte Mai ist die Saison vorbei und das sind noch 2,5 Monate knapp. Das geht jetzt ganz schnell, ne? Schlag auf Schlag. Insofern, ich bin gespannt, ich bin immer noch positiv gestimmt, ja klar.
Also ich habe beim Gefühl beim Trainer, also wir haben es ja auch so ein bisschen, wir hören uns ja auch oben, sprechen ja auch mit vielen Leuten, ist ja logisch und es sagen einige, fachlich ist das ein richtig guter Fußballtrainer, ja, und das hörst du auch aus Teilen der Mannschaft. Klar gibt es da auch Unzufriedene, das ist liegt auch in der Natur der Sache, auch jetzt bei dieser Mannschaft. Ich sag mal, klar, dass so ein Florian Kainz, der gar nicht mehr eingesetzt wird, mehr oder weniger, dass der natürlich nicht jetzt der Best Friend vom Trainer ist ja auch klar, ja, aber man hört immer wieder, das ist halt fachlich ein guter Trainer halt, ja. Beim Trainer spielen halt viele andere Faktoren rein, ja. Der Trainer triggert die Leute oder bestimmte Leute extrem. Aber da ist er ja auch selbst dran schuld durch seine unglückliche Außendarstellung oftmals halt, ja. Und das ist halt wirklich ein Problem, ja. Also in dieser komplizierten Gemengelage, sage ich jetzt mal, beim ersten FC Köln halt, ja. Und
Ich finde das spannend, weil ich denke mir immer, muss ein Trainer mittlerweile so wortgewandt sein und auch in der Pressekonferenz so perfekt in seinem Ausdruck sein oder darf er einfach Fußballtrainer sein? Ich habe heutzutage den Eindruck, nur Fußballtrainer sein, der vielleicht auch guter Fußballtrainer ist, reicht gar nicht mehr. Man hat eher den Eindruck, du musst darüber hinaus ja auch irgendwie noch entertainen, du musst die Leute unterhalten, du musst vor allen Dingen eine positive Außendarstellung haben, wenn du die vielleicht nicht hast, dann sitzen viele Fans schon da und sagen halt irgendwie, oh Gott, jetzt redet der wieder, das kann ich mir überhaupt nicht anhören und am Ende ist doch eigentlich kriegsentscheidend, sag ich mal, oder?
Ist ja so sein Ding. Er kann ja entertainen. Er ist ja unterhaltsam, sage ich jetzt mal so. Ja, also ich habe immer nur das Absolut. Gefühl bei ihm, er ist immer so ein Ticken drüber, wo er gar nicht so drüber sein müsste halt. Ja, und jetzt aber auch die Geschichte nach dem Hoffenheim-Spiel mit dem Vorfall, mit dem verstorbenen 90-Jährigen, der dann natürlich später im Krankenhaus verstorben ist. Da gibt man ihm fast schon die Möglichkeit, darauf zu antworten, indem man das halt nochmal anspricht. Und da warte ich schon andere Sätze von einem Mit-40er oder der schon ein paar Jahre drin ist halt. Ja, da finde ich, stellt er sich manchmal selbst ein Bein bei der ganzen Nummer. Das,
Wobei ich glaube, korrigier mich gerne, Lars, aber ich habe es zweimal gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der hat das gar nicht so richtig verstanden. Also der hat irgendwie was anderes im Kopf gehabt, was Fans angeht, und hat deswegen diese etwas, ich sag mal, spezielle Antwort gegeben. Ich glaube, ihm war das gar nicht so richtig klar in dem Moment, dass dieser Fan in Lebensgefahr war und ja auch hinterher verstorben ist. Also da will ich ihn in den Schutz nehmen, weil von der Körpersprache, wie er da überlegt und so. Also ich hatte das Gefühl, er hat in dem Moment gar nicht genau gewusst, was da gerade auf dem Spiel stand, respektive steht.
Ja, aber er hat ja im TV das etwas Ähnliches gesagt, und er hat sich ja im Prinzip danach, ja 4-5 Tage danach, ja mehr oder weniger entschuldigt, sage ich jetzt mal so, öffentlich halt auch, ja. Was übrigens von ihm selbst kam, das muss man auch mal sagen, es war ihm offenbar ein Anliegen, das war jetzt nicht nur vom Verein aufoktroyiert, sondern es war offenbar auch selbst ein Anliegen. Offenbar hat er dann wohl gemerkt, oh, war jetzt doch nicht ganz richtig, wie ich da reagiert habe halt, ne?
Dann muss man das aber auch mal okay finden und sagen, naja gut, dann hat er sich da selber wieder eingefangen und dann zieht es halt
auch. Diese Entschuldigung fanden ja einige dann halt nachher auch nicht gut halt, ne? Darum, ich glaube, er kann manchmal bei einigen Leuten machen, was er will. Also das ist halt auch gar nicht so einfach.
Das ist auch Köln vielleicht, ne? Glaube ich.
Ja, oder generell, ne? Dafür sind wir in Deutschland. Also da muss es schon immer eine große Menge an Leuten geben, die auch immer alles erstmal doof finden. Und wenn sie dich einmal auf dem Kicker haben, dann bleibt das auch so. Also, ne, das ist ja die Diskussionskultur, die wir auch hier haben. Und da meine ich, mein Gott, nicht alle. Also viele sind zum Glück nicht so, aber die gibt's eben auch. Ne? Insofern, ja, gut, das ist halt so. Damit muss man leider leben.
Also um nochmal ganz kurz auf diese Hoffenheim-Geschichte zu kommen. Ich weiß, dass er halt vorher von der Kommunikationsabteilung gebrieft worden ist und auf diese Situation halt auch angesprochen wurde. Also das ist wohl offenbar nicht so, wie vielleicht einige denken, weil es ist einfach dahingesagt, der hätte gebrieft werden müssen. Er ist gebrieft worden vor der Situation. Aber offenbar hat er es dann trotzdem nicht irgendwie angenommen oder ist halt irgendwie in der Hektik, keine Ahnung, auf jeden Fall was falsch, Punkt. Ja. Und aber ich erwarte halt schon auch, dass da halt wirklich irgendwie mit ihm mehr gearbeitet wird. Du kannst natürlich sagen, okay, er ist ein Bundesliga-Trainer, er wird halt ordentlich, sehr ordentlich, sehr, sehr ordentlich dafür bezahlt halt, ja, aber für ihn ist das halt auch noch ein bisschen Neuland, ja. Wo war er denn vorher, ja? Also er war vorher in Saarbrücken, in Jena, in Saarbrücken, in Paderborn. Das ist halt verdammt nochmal eine andere Welt halt, ja. Und jetzt ist er das erste Mal in der Bundesliga bei einem extrem wuchtigen Traditionsclub. Und ich will jetzt gar nicht mal mit dieser Medienlandschaft ankommen. Das ist für mich auch so eine Chimäre, sage ich jetzt mal. Weißt du, die Medien sind gar nicht mehr, das kannst du alles gar nicht mehr vergleichen. Früher waren die Medien in Köln ganz anders. Ja, also die sind ja fast schon relativ zahm geworden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich trotzdem eine andere Bühne. Und ich glaube, diese Bühne gefällt ihm auch. Er findet diese Bühne auch ganz geil, ja, wenn ich das jetzt einfach mal so überspitzt sage. Aber auf dieser Bühne muss man sich halt ein bisschen anders bewegen. Und da muss man vielleicht auch mal den Rat von irgendwelchen erfahrenen Leuten auch mal ein bisschen annehmen.
Kann ich 1:1 unterschreiben. Ich glaube, es gibt halt die sportliche Komponente bei ihm und es gibt natürlich die Komponente, über die wir jetzt gesprochen haben. Das ist die Außendarstellung, und am Ende muss halt natürlich beides irgendwie ein Stück weit im Einklang sein. Auch wenn Fußballtrainer, der Meinung bin ich immer noch, hauptsächlich ein Fußballtrainer bleiben muss, aber er ist eben eine Person der Öffentlichkeit, ne? Und da muss er natürlich auch hin und wieder einfach aufpassen, wie er sich ausdrückt. Das ist völlig klar. Jetzt haben wir natürlich das Thema schon so ein bisschen eingeleitet, Lukas Kwasniok und das Vertrauen. Lars, du hast auch gerade gesagt, du findest es richtig, dass sie ihm dieses Vertrauen jetzt aber dennoch dann auch geben für die nächsten Spiele. Was ist so dein Gefühl? Warum ist das richtig? Und denkst du, er wird die Kurve kriegen mit dem FC? Weil ich habe ja gerade gesagt, mein Gefühl ist ja.
Es gibt ja offenbar auch ein paar Stimmen im Verein, die sagen halt, ich möchte da jetzt nicht zu ins Detail gehen, aber die sagen halt, man hätte sich im Winter schon von Lukas Kwasniok trennen können oder vielleicht sogar trennen müssen halt, ja. Der Auffassung kann man sogar fast, ja, aus deren Sicht vielleicht sogar sein, dass es vielleicht ein richtiger Zeitpunkt gewesen ist. Ich halte den Zeitpunkt jetzt für falsch. Ich halte auch jetzt die Auftritte des FC in den letzten Wochen nicht für so katastrophal. Ja, also gegen Hoffenheim war ein gutes Spiel. In Stuttgart, das ist wirklich eine ganz, ganz starke, formstarke Mannschaft, hat man ja auch keine Katastrophe, da hat man ja auch gut mitgehalten. Es war jetzt auch nicht alles schlecht einfach, das muss man einfach mal sagen. Die Ergebnisse stimmen nicht, klar. Darauf kommt es natürlich im Fußball und erst recht im Abstiegskampf an, wenn ich jetzt Geld ins Phrasenschwein schmeißen müsste, aber
Führen wir ein.
Ja, aber ich glaube einfach, diese drei Spiele, okay, jetzt ich will nicht sagen, da gibt's keine Ausreden mehr, aber jetzt muss halt geliefert werden halt, ja. Weil der Trend ist, wie wir schon gerade sagten, jetzt wirklich nicht not your friend. Also das ist wirklich schon ein bisschen besorgniserregend halt in den letzten, ja. Und aber jetzt kommen ja auch die Mannschaften und ich glaube auch, jetzt sind ja allgemein ja noch einige Mannschaften auf Augenhöhe, beziehungsweise wo vielleicht hat man hat sogar einen besseren Kader. Ich bleib dabei, also zum Beispiel, dass der FC hat einen Kader, Thomas Kessler hat einen Kader zusammengestellt, mit dem musst du in der Bundesliga bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es halt einfach 3-4 andere Mannschaften gibt, die einen schlechteren Kader haben. Ja, und Heidenheim ist für mich jetzt so gut weg. Die haben einen schlechteren Kader. Werder Bremen meiner Meinung nach hat auch einen schlechteren Kader, weil da dysfunktional zusammengestellt ist. Ja, die haben ja gar keinen Torjäger in dem Sinne halt auch. Ja, ich will auch sagen, Gladbach hat für mich auch keinen besseren Kader. Ja, also St. Pauli. Also es gibt definitiv Mannschaften, die man hinter sich lassen muss meiner Meinung nach. Ja, und jetzt kommen aber diese Spiele auf Augenhöhe und da muss jetzt geliefert werden. Und da die Zeit nicht Ewigkeit ausreicht, sage ich jetzt einfach mal dieser Dreierpack vor der Länderspielpause. Ja, da muss man mal gucken und daran muss man sich jetzt messen lassen. Und wenn es halt nicht klappt, ja, dann muss man sicherlich irgendwie reagieren. Ne?
Ja, ist im Grunde genommen alles genauso, wie du sagst, Lars. Ich glaube, da gibt es hier wenig Gegenwehr aus der Runde. Aber jetzt gibt es ja auch immer mal wieder Stimmen, die sagen, und das ist natürlich auch ganz plakativ, aber es hat ja, wenn man da reingeht und das mal so ein bisschen auseinanderbröselt, auch immer so ein bisschen Substanz. Abstiegskampf muss man können. Und deswegen steht zum Beispiel auch ein von den Namen her durchaus qualitativ gar nicht mal so schlechter VfL Wolfsburg komplett unten in der Tabelle. Weil sie offensichtlich keinen Abstiegskampf können. Und dann gibt es andere Mannschaften, die sind es praktisch schon gewohnt, die stehen von Minute 1 an mit dem Rücken zur Wand, wie eben zum Beispiel ein FC St. Pauli. Da geht es immer ums nackte sportliche Überleben in der ersten Liga. Deswegen sind die da auch schwierig aus der Ruhe zu bringen, wenn es bei 4-5 Spielen nicht läuft, weil dann ziehen sie plötzlich wieder 2 und jetzt eben auch das in Hoffenheim, wo irgendwie keiner mit rechnet. Kann der erste FC Köln das auch? Ist er eher von der Tendenz her, Team Pauli oder Team Wolfsburg?
Ich glaube, wir hatten ja gerade schon die fehlende Aggressivität angesprochen. Ja, also die legt natürlich jetzt zum Beispiel Mainz 05 an den Tag halt. Ne, ich meine, Mainz 05 ist ja eine Mannschaft, die war ja wieder komplett abgeschlagen eigentlich und hat es halt geschafft unter Urs Fischer, der ja wirklich, wenn man mal ehrlich ist, keinen schönen, sondern eher destruktiven Fußball spielen lässt mit von mir aus kann man fast sagen, Kloppern wie Chor, ja, aber das ist natürlich dann klar, aber das ist schon offenbar, ein bisschen Respekt einflößend, sage ich jetzt mal, wie die auftreten halt, ja, das braucht der FC sicherlich auch ein bisschen. Ob die Truppe das kann? Ja, ich glaube, es gibt schon ein paar Jungs da drinnen, die das auch beherrschen können. Ich sehe da auch so, wie gesagt, schon Tom Kraus, Martel und so weiter, die können das schon, ja, aber ein bisschen, also ich erwarte auch von keinem jetzt Unfairness oder sowas. Das sagten wir ja gerade schon, es gibt nicht kein Appell, unfair zu sein, aber klar, man muss da ein bisschen mehr dagegen halten halt auch, ne, aber ich traue es dieser Mannschaft auch zu und ich glaube es auch, dass er Lukas Kvasnuk schaffen kann, dass die Mannschaft jetzt noch mehr Aggressivität an den Tag legt halt, ne.
Ich glaube auch, Aggressivität ist schon ein Schlüssel. Also wir haben die Statistik gerade nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, rausgeholt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich auch, dass du ein bisschen konstanter werden musst. Ne? Also wenn ich gerade drüber nachdenke, du hast es vorhin gesagt, gegen Hoffenheim, das war ein gutes Spiel. Mir fehlt aber noch so ein bisschen im Vergleich zu den St. Paulis und Co., dass du mal so ein großes Spiel oder einen großen Gegner auch schlägst. Ne? Also St. Pauli geht nach Hoffenheim und gewinnt dann mal. Ja, der FC, der bräuchte jetzt vielleicht auch einfach mal einen Sieg gegen Borussia Dortmund zu Hause. Dass du einfach mal ein Signal setzt und jetzt sagst, komm, die Dortmunder, die haben jetzt zweimal hintereinander verloren. Klar, die haben gegen Bayern München ein gutes Spiel gemacht, aber vielleicht sind die auch ein bisschen müde nach dieser Woche. Und jetzt, wir sind der FC, wir spielen zu Hause im Rhein-Energiestadion. 50.000 Zuschauer, alle haben Bock, alle sind laut. Flutlicht, 18:30, da knallen wir jetzt mal richtig einen raus. Und dann will ich aber auch mal, der FC hat ja leider bis jetzt noch nicht bewiesen, dass er diese Top-Spiele gewinnen kann, mal was anderes sehen. Ne? Da möchte ich jetzt mal dieses Gesicht sehen, dass sie sich da mal wirklich nicht nur zerreißen, sondern die Qualitäten, die sie dann schon haben, wir haben ja gerade nicht umsonst gesagt, sie sind besser als die Mannschaft, die noch hinter ihnen stehen, das sehe ich genauso. Diese Qualitäten jetzt einfach mal auf den Rasen bringen und dann zusammen mit den Zuschauern zu Hause auch mal einen großen Stürzen gegen Borussia Dortmund gewinnen und drei eher nicht erwartbare, wichtige Punkte einfahren. Das spiegelt sich am Ende eben auch in der Tabelle wieder. Und deswegen glaube ich, wird das ganz entscheidend sein, dass du eben auch mal überrascht und eben auch mal so eine Mannschaft schlägst, um dann am Ende auch die Klasse zu halten.
Und es ist ja nicht unmöglich, sage ich jetzt mal am Samstag. Wir haben schon besprochen, der Gegner ist vielleicht ein bisschen angeschlagen halt. Ja, wenn du dann halt wirklich eine Einheit, eine Symbiose mit den Fans auch bildest, das kann ja auch eine Wucht entwickeln. Du dann die nötige Aggressivität, aber auch von der Einstellung, auch von der personellen Einstellung halt optimal aufgestellt bist für dieses Spiel. Es sind ja jetzt auch ein paar Leute wieder zurückgekehrt. Heute sind ja zwei, Linden Meiner wieder ins Training eingestiegen, Alessio Castro Montes, ja, Sebastian Sebulonsen macht Fortschritte. Du bist ja vielleicht auch am Wochenende wieder, Said El Mala ist dann vielleicht auch wieder fitter, ja. Du bist dann halt am Wochenende vielleicht auch wieder ein bisschen personell, ein bisschen besser aufgestellt. Und ich halte es wirklich verdammt nochmal nicht für unmöglich, dass man halt auch gegen Borussia Dortmund mal was reißt. Ich würde vielleicht sagen jetzt einen, was will der Werner denn, der Spinner? Ja, also du bist da, wo lebst du eigentlich? Aber ich finde es halt, es ist nicht komplett unmöglich, dass man was reißt gegen, ja. Und ja. Dann, wenn du das gelingt, ja, am Wochenende, du halt diesen Befreiungsschlag hast, mal einen großen geschlagen hast, warum sollst du dann nicht auch beim HSV was holen? Und dann hast du das Derby gegen Gladbach, ist nicht ausgeschlossen, ja, und
finde ich auch. Also gehe ich voll mit, weil am Ende Borussia Dortmund gewinnt auch auswärts nicht immer alle Spiele und wenn dann auch mit viel Glück in letzter Zeit. Insofern glaube ich auch, wenn du da deine PS zumindest auf den Rasen bringst, dann hast du in einem Heimspiel auch immer eine Chance gegen so eine Mannschaft. Ja, es ist nun mal dann nicht der FC Bayern München, der vielleicht über allem erhaben ist, sondern sind dann die Borussia Dortmunds oder die RB Leipzigs, die dann auch mal an einem vielleicht nicht ganz so guten Tag definitiv zu schlagen sind. Also ich sehe das genauso und ich glaube auch, dass sie trotz der aktuellen Situation in der Lage wären, sich auch wieder in einen positiveren Flow zu spielen, weil ich einfach die Qualität in dieser Mannschaft sehe, dass sie das kann. Also bin ich ganz klar
von überzeugt. Gestern oder vorgestern haben mich halt Mails erreicht oder auch WhatsApp-Nachrichten von Fans, ja, die halt dem Kvasniok sehr negativ gegenüber eingestellt sind. Mögen ihre berechtigten Gründe dafür haben, alles okay. Ja, aber die sagen halt, eigentlich müsste der Verein jetzt reagieren. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was los ist, wenn der FC am Samstag 0-3 gegen Dortmund verliert. Aber wenn du mit der Einstellung schon rangehst, ja, also vor allem auch intern, sage ich jetzt mal, wenn das der Fall sein sollte, ja, dann brauchst du dir ja gar nicht antreten am Wochenende. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Du musst mit der Einstellung rangehen, dass es halt am Samstag verdammt nochmal eine Chance gegen Borussia Dortmund ist, dass das Spiel auch eine Chance sein kann, dass du halt auch endlich mal diesen Fluch beendest, mal einen großen schlägst, ja.
Ja. Cedric, kommen wir zu deinem Lieblingsthema in den letzten 13 Minuten.
Du meinst die Posse Said El Mala?
Natürlich.
Ja, mein Lieblingsthema. Ich glaube, da müssen wir schon auch gucken, dass wenn wir das jetzt thematisieren, da auch wirklich jeden mitnehmen. Also auch die Zuhörer, die jetzt gar nicht so richtig im Thema sind und gar nicht genau wissen, was hat er denn jetzt gesagt, der Julian Nagelsmann, worüber wird da gesprochen? Und deswegen lese ich das am besten mal ganz kurz vor, was eben Julian Nagelsmann gesagt hat und dann gerne mal eure Meinung dazu. Also der hat über Said El Mala gesagt, das ist zu wenig. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln. Und diese Ansage, die richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50%. Das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet. Und wenn Lukas sich darauf verlassen kann, dass Said immer dasselbe Niveau spielt, warum soll er ihn nicht spielen lassen? Er ist einer der schnellsten Spieler im Kader, hat einen Superschuss, ist torgefährlich. Ein Trainer verzichtet nicht freiwillig auf einen Topspieler, sondern er tut dies, wenn er denkt, dass dieser ihm vielleicht manchmal nicht das gibt, was es für das jeweilige Spiel braucht. Zitat Ende. So, und jetzt gerne eure Meinung dazu. Ich will nur noch abschließend sagen, dass ich das sehr stark und einfach gut finde von Julian Nagelsmann, dass er solch klare Worte wählt. Also jetzt unabhängig von der Person Said El Mala. Also es geht mir jetzt gar nicht um den Spieler, sondern es geht mir darum, dass wir einen Bundestrainer offensichtlich haben, der klar sagt, was er vom Spieler denkt, was er gut findet, was er nicht gut findet, auch über Vereine, über den Vereinstrainer spricht, dass er einfach das, also Ross und Reiter nennt und aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, wie man so schön sagt. Er hätte ja auch einfach sagen können, er hätte es ja auch verpauschalisieren können oder sich irgendwie so ausdrücken können, dass jetzt keiner weiß, ja, was ist denn jetzt überhaupt? Also ich finde, da hat er zumindest mal Kante gezeigt und das finde ich erstmal gut. Jetzt haben wir einen Anpack und wissen, worüber wir sprechen. Also bitte gerne beide von euch, Lars, fang gerne an. Wie hast du die Aussage wahrgenommen? Siehst du das genauso wie Julian Nagelsmann? Und unter dem Stern, kann das überhaupt noch was werden für Said Elmalla? Weil offensichtlich, das ist ja der Weiterdreh der ganzen Nummer, scheint er dem Spiel des FC nicht immer das geben zu können, laut seinem Trainer, was sich eben Lukas vorstellt.
Naja, also die Aussage kann man so und so sehen. Du sagst halt klare Kante, klar, aber ob sie halt so psychologisch so richtig ist, puh, wir reden halt über einen 19-Jährigen. Den gibt man halt ganz klar zu verstehen, wenn das so weitergeht beim ersten FC Köln und du relativ wenig spielst, dann kannst du dir die WM abschminken. Das ist das übersetzt, ja, und nichts anderes halt, ja. Und man muss halt auch so ein Teenager, das ist er ja immer noch, so ein Ausnahmetalent, muss man halt auch richtig führen können. Ja, und ich weiß nicht, ob das Lukas Kwasniok immer so gelingt. Und ich sag dir auch mal ganz ehrlich, Julian Nagelsmann, das habe ich auch nicht verstanden damals, als er damals bei der Nationalmannschaft eingeladen ist, dann hättest du doch dem Jungen auch verdammt nochmal, Entschuldigung, auch ein paar Minuten geben können. Ja, das hätte den ja vielleicht auch nochmal beflügelt halt. Zumindest in Luxemburg, dass er da den gar nicht eingewechselt hat. Das fand ich jetzt eher ein bisschen befremdlich, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, also man muss halt auch solche jungen Spieler halt auch ein bisschen führen können. Ja, und das ist die erste Saison von Said Elmalla in der Bundesliga, ja. Und jetzt ist er vielleicht momentan auch in so einer Phase drin, wo er halt dann auch vielleicht so ein bisschen selbst zweifelt halt und vielleicht auch selbst merkt, es geht dir nicht mal so alles so locker von der Hand oder vom Fuß, besser gesagt, wir sind ja beim Fußball, ja. Also ich finde, da bedarf es halt auch irgendwie Führungsqualitäten, diesen Spieler so hinzukriegen, dass er seine Anlagen, und die sind ja nun mal da, der hat ja nun mal Skills, die einige andere nicht haben, ja, dass er die so im Sinne des ersten FC Köln am besten einsetzt.
Ja, unterschreibe ich fast nahtlos. Und der Gedanke, der mir gerade kam, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war, er stellt sich aber auf der anderen Seite hin und stellt einem Leon Goretzka die Möglichkeit in Aussicht dabei zu sein und er stellt einem Lennart Karl die Möglichkeit in Aussicht dabei zu sein. Das sind auch zwei Spieler, die beide aktuell nicht immer von Anfang an spielen. Gerade Leon Goretzka, wissen wir, hat so seine Probleme, verlässt den FC Bayern ja auch im Sommer, weil er eben auch mit seiner Spielzeit nicht zufrieden ist, weil der FC Bayern nicht mehr so mit ihm zufrieden ist, sonst hätten sie ja verlängert. Lennart Karl ist ebenfalls ein junger Spieler, genauso, vielleicht sogar noch talentierter als Said Elmalla, aber auch der spielt nicht immer von Anfang an, bekommt vielleicht seine Minuten, aber muss sich gedulden. Und diese beiden Spieler haben aber heute, wenn ich das richtig verstanden habe, von Julian Nagelsmann in Aussicht gestellt bekommen. Sie machen es sehr gut, sie sind sehr wichtig für uns. Leon spielt zwar nicht so viel, trotzdem brauche ich ihn für meine Mannschaft. Das finde ich dann nicht ganz fair. Ich weiß, Leon Goretzka hat schon deutlich mehr geleistet. Der spielt seit vielen Jahren Profifußball, ja. Aber wenn wir von der Spielzeit reden und Julian Nagelsmann sagt ja ganz klar, der spielt nur 50%, das reicht dann nicht für die Nationalmannschaft, dann finde ich, hinkt der Vergleich, ehrlich gesagt. Und für mich ist Said Elmalla nach wie vor der Ausnahmespieler des ersten FC Köln, völlig egal wie jung oder wie alt er ist. Und er ist jemand, der Fähigkeiten hat in der Offensive, die meiner Meinung nach kein anderer in dieser Mannschaft besitzt. Und natürlich muss Lukas Kwasniok selber wissen, wann setze ich ihn ein, wann brauche ich ihn, von Beginn an, bringe ich ihn später, war er vielleicht angeschlagen und deswegen bringe ich ihn mal nicht von Anfang an, so wie jetzt gegen den FC Augsburg am Wochenende, was viele Fans ja dann auch immer vergessen und trotzdem kritisieren. Aber im Großen und Ganzen finde ich, und da bin ich bei dir, Lars, spielt der Junge seine erste Bundesliga-Saison, hat dafür eine ganz tolle Quote, hat dafür schon unfassbare Aktionen und auch Spiele gezeigt. Und ich finde die Bewertung tatsächlich, auch wenn ich mich ungern gegen den Bundestrainer lehne, nicht ganz
fair. Und ich frage mich auch, um was geht es denn bei Said Elmalla bei der WM, wenn er denn mit empfangen? Das geht ja nicht darum, dass der eben jedes Mal in der Startelf steht, sondern dass der halt irgendwie in der 65., 70. Minute eingewechselt wird und mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten da noch und für eine Überraschung sorgt, für einen besonderen Moment, für einen besonderen Move und so weiter. Das kann der er ja auch. Dann diese Dribblings nach innen ziehen, den Abschluss und so weiter. Darum geht es vielleicht halt auch. Es geht ja nicht darum, dass er jedes Mal von Anfang an spielen soll. Und da gibt es natürlich das Argument, sage ich mal, von Julian Nagelsmann. Das ist ja natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Lennart Kahl zum Beispiel schafft es halt beim FC Bayern halt in der Startelf oder zu spielen halt. Nicht der Startelf, aber oft zu spielen halt. Ja, aber das Gegenargument ist auch, zum Beispiel ein Lennart Kahl hat natürlich auch ganz andere Mitspieler, die über ganz andere Qualitäten verfügen, um auch selbst vielleicht ein bisschen mehr zu glänzen. Said Elmaler muss ja beim ersten FC Köln ein bisschen andere Aufgaben auch noch übernehmen und wird auch nicht dementsprechend eingesetzt wie ein Lennart Kahl halt, ne?
Ja, finde ich auch. Erinnere mich immer so ein bisschen an so Spieler wie Pierre-Emerick Aubameyang, der dann nach Gabun reisen muss und dann dort alles alleine abreißen muss, gefühlt in den Spielen. Das ist immer nicht so einfach, ne? Also ich finde, gerade dann ist es ja eigentlich hoch zu bewerten, dass ein Spieler heraussticht, dass er Tore macht, dass er für besondere Aktionen da ist, wenn er vielleicht nicht diese Mitspieler hat, ohne dass wir die Jungs vom FC jetzt da irgendwie schlecht reden wollen, aber wir reden über den FC Bayern, ne? Und da hast du natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist völlig klar.
Ja. Absolut. Schauen wir, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, machen wir es doch hinten raus so, dass wir nochmal ganz kurz, haben wir eigentlich schon getan, aber vielleicht nochmal ein bisschen konkreter aufs kommende Spiel und dann natürlich, Lars, auch auf deine Saisonprognose schauen. Darfst auch hier gerne anfangen. Wie wird sich der 1. FC Köln, was schätzt du, wie er sich präsentieren wird gegen Borussia Dortmund und vor allem auch, wo landet der FC am Saisonende?
Übrigens, Lars, wenn du noch einen Lichtschalter hast für die letzten 5 Minuten, wäre mega.
Das habe ich gerade selbst gemerkt. Ich wollte gerade...
Ja, top.
Ah, da bist du. Ja, schön.
Ja, gerne weiter. Ich habe selbst gemerkt.
Kein Problem.
Ich erwarte vom FC einen leidenschaftlichen Auftritt am Wochenende. Der muss auch kommen. Da muss eine Reaktion kommen nach Augsburg. Das war wirklich blutleer.
Mit personellen Veränderungen oder so personell wie jetzt auch zuletzt in Augsburg, wenn du dir was wünschen könntest?
Naja, also du hast ja mit personellen Veränderungen, du hast ja irgendwie auch gesehen am Wochenende, das hat ja nun wirklich mit Bülter und Waldschmidt da vorne halt nun nicht gerade gut geklappt, ne? Also da muss irgendwie sicherlich eine andere Idee her halt am Wochenende halt, ne? Ich hoffe mal, dass Zeit auch dann wieder bei 100% oder nicht bei 100, zumindest annähernd bei 100% ist, dass der dann auch wieder vielleicht von Anfang an auch mal wieder spielen kann. Ja, also ich finde, der muss jetzt auch nicht bei dem Spiel am Wochenende auf der Bank sitzen wieder halt, sondern vielleicht auch von Anfang an wieder ran. Würde mir zumindest wünschen, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, am Ende des Tages wird der 1. FC Köln es schaffen. Der FC wird den Klassenerhalt schaffen. Das Restprogramm ist machbar, meiner Meinung nach. Ja, dann ist natürlich interessant, wie im Sommer, auch wenn der FC es schafft, wie die ganze Sache bewertet wird. Ja, auch in Sachen in der Personale Lukas Kwasniok, ob es dann weitergeht oder nicht. Ich glaube, auch das wird noch eine Rolle spielen halt, ne?
Also du sagst, der FC schafft den Klassenerhalt mit Lukas Kwasniok.
Ja.
Also Friedhelm muss nicht mehr ran.
Wir hatten ja gerade drüber gesprochen, also es sind diese 3 Spiele, finde ich, da muss jetzt was passieren halt. Friedhelm ist ja ganz gerne im Robinson-Club auf Fuerteventura, da spielt er ja ganz gerne Tennis, bewegt sich, hält sich fit. Der würde natürlich auch noch ein, ein drittes Mal, glaube ich, als...
Meint ihr beide, er würde das nochmal tun, wenn es nötig wäre?
Ja, ich glaube schon, ja. Also das wäre das 4. Mal beim FC, genau das 3. Mal dann als Feuerwehrmann, ja.
Wollen wir nicht hoffen.
Aber, jetzt bringe ich hier nochmal eine kleine Dynamik rein. Ich glaube, der wird das auch für Borussia Mönchengladbach machen. Der wohnt in Krefeld. Der wohnt in Krefeld und das schon irgendwie ewig, also Niederrhein und die Region, und hat da sicherlich auch keine schlechten Kontakte, wenn man ihn fragen würde, weil gut, die haben jetzt gewonnen, die Gladbacher, ne? Aber mal gucken, wie jetzt da die nächsten Wochen laufen und wo die sich kurz vor Saisonschluss wiederfinden. Und wenn es da hilft, heißt, wir brauchen mal kurz einen Feuerwehrmann. Der Fußball und seine ganz eigenen Dynamiken, ich will es nur mal kurz gesagt haben, aber ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast.
Ich habe vorgestern in Mönchengladbach gearbeitet und da hatte ich mit einem Fan genau die Thematik. Und da hat der gesagt, ganz ehrlich, wenn es darum geht, unseren Verein zu retten, ist mir das scheißegal, wer das macht. Hauptsache, das funktioniert.
Genau so ist es ja dann.
Aber ob Friedhelm das machen würde, das wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln.
Ich würde eine Wette abschließen, dass er das nicht macht. Nicht zum Borussia Mönchengladbach gehen würde. Also
das nehmen wir auf. Um ein Eis, ihr beide. Ja. Aber der eine sagt ja, der andere sagt nein und am Ende der Saison schauen wir mal.
Ja, gut, er muss natürlich erstmal gefragt werden. Er muss ja erstmal sagen, nein, ich mache das für Gladbach nicht. Dann bekommst du den Eisbecher deiner Wahl, lieber Lars. Ansonsten, Marlon, Saisonprognose bin ich jetzt noch gar nicht, aber weil wir sind ja wöchentlich mit dem FC dran, das wäre jetzt vielleicht dann noch ein bisschen früh, aber du siehst ja viele Vereine, du siehst viele Vereine auch im Westen, begleitest die ständig und irgendwie gefühlt bist du da immer dran und auch bei Borussia Dortmund hast du ja ein ganz besonderes Auge hin. Ich frage mal anders, welche Schwächen Dortmunderseits könnte der FC, wenn er clever ist und einen guten Tag hat, nutzen? Also wo liegt die Chance des FC, trotz dessen, dass man auf dem Papier Außenseiter ist, eine Überraschung zu schaffen gegen die auf der 2 platzierten Dortmunder?
Ja, das ergänzt sich jetzt wunderbar zu unserem Thema ganz am Anfang des Podcasts. Du musst sie mit Physis bespielen, ja. Du musst Härte zeigen, du musst eklig sein, du musst viel faulen, immer dranbleiben und ihnen auf den Keks gehen, wie man so schön sagt. Dann kannst du sie knacken. Ich finde, dass Svensson auch ein Spieler ist, der offensiv seine Qualitäten hat, defensiv aber immer wieder auch überlaufen wird. Das hast du gegen die Bayern auch gesehen. Also wenn du dem mit Linton Meiner zum Beispiel begegnest, der mal ein bisschen Speed mitbringt, ich glaube, dann hast du auf der Seite tatsächlich gute Möglichkeiten und der BVB ist auswärts nicht so gut wie zu Hause. Das habe ich in dieser Saison immer wieder gesehen. Sie haben auswärts immer ihre Probleme gehabt. Sie spielen nicht denselben Fußball, den sie zu Hause spielen. Sie spielen generell keinen Hurra-Fußball, das wissen wir, aber gerade auswärts, auch zuletzt gegen Leipzig, war das mal abgesehen von den letzten 5 bis 10 Minuten richtig, richtig dünn und deswegen glaube ich, dass der FC, wenn er ein gutes Spiel macht, wenn er Borussia Dortmund direkt hoch anläuft, Fehler provoziert, durchaus ärgern kann. Insofern physisch dagegen halten, hoch anlaufen, mutig sein, dann kannst du Borussia Dortmund zu Hause schlagen.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben es für die Woche und schauen dann wir beide Marlon mit einem weiteren Gast dann nächste Woche wieder auf den FC. Dann ist das Spiel gegen Dortmund passé und wir können auch genau darüber sprechen und mal schauen, inwiefern sich das Polster Richtung Abstiegsränge wieder vergrößert oder weiter verringert hat. Für den Moment darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Lars Werner, für deine Expertise.
Ich danke.
Für deine klare Haltung, für deine starke Meinung und dass du uns da in deine FC-Gedankenwelt mal mitgenommen hast und gerne auf ein weiteres Mal und alles Gute auf jeden Fall und beste Gesundheit dir.
Du siehst ja, das Licht ist noch beim FC jetzt an, ne? Also
genau. Wieder angeknipst, ist nicht ausgegangen. Sehr gut.
Sehr gut, die Lichtgestalt. Genau. Super. Marlon, ja, hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und euch, liebe Hörer, ja, vielen Dank fürs mit dabei sein. Behaltet eure gute Laune, natürlich auch eure Gesundheit. Habt Spaß am Spiel gegen Dortmund und gerne bis nächsten Montag.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.